Ja, wir setzen unsere Predigtreihe fort. Die Predigtreihe zu dem Thema Gottes Gnade erzieht. Und heute sind wir bei dem Punkt Gottes Gnade erzieht zum Vorbild und Motivator deiner Glaubensgeschwister. Wenn Gott seine Glieder an seinem Leib erzieht, damit sie wachsen und gedeihen, damit sie zu ihm hinwachsen, dann benutzt er dazu andere Glieder mit. Es ist nicht so, dass der eine Finger völlig unabhängig von dem anderen Finger wächst. Diese Hand ist unbedingt beteiligt daran, wie die andere Hand wächst. Die Glieder stehen alle in Interaktion und werden vom Gehirn gesteuert, dass sie zusammenwirken. Und genauso macht Gott das mit seinem Leib. Er baut sein Leib auf, indem er ein Glied nutzt für das andere. Also Gottes Gnade nutzt also auch dich. Nun, wie macht er das? Lasst uns lesen aus 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr gerade vorliegen habt. Ich nehme die NGÜ. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ja, könnt eins weitermachen. Gott bereitet dich also für diesen Einsatz der Wirkung am Nächsten vor. Und das tut er durch die Schrift. Die Schrift ist von Gott eingegeben. Und sie hat höchstpersönlichen Einfluss auf seinen Leser oder auf ihren Leser. Stellen wir uns vor, bildlich, wir sind auf dem großen Weltmeer unterwegs. Du und ich, wir sind das kleine Bötchen. Und wir haben ein großes Ziel zu erreichen. Das Ziel, die ewige Herrlichkeit mit unserem Herrn Jesus zusammen zu verbringen. Und auf diesem Weg dorthin führt uns die Heilige Schrift. Auf diesem Weg dorthin führt dich Gottes Wort. Und um das einmal bildlich darzustellen, geht die Schrift so vor, dass sie uns zunächst einmal in der Wahrheit unterrichtet, dass sie uns belehrt, dass die Schrift uns zeigt, wer Gott ist, dass die Schrift dir zeigt, wo liegt das Ziel, wie ist das Ziel beschaffen, wie ist Gott, was will Gott, was tut Gott, wie ist Gott gepolt, was für einen Willen hat Gott, wie möchte er, ja, er möchte geehrt werden und die Schrift zeigt uns auch auf, wie Gott geehrt werden möchte. Vielleicht kann jemand das Licht hier ausmachen, dann ist es besser zu sehen. Und die Schrift, sie zeigt dir auch, wie Gott dich sehen möchte. Wie Gott seine Geschöpfe sehen möchte, dass sie ihm gleichgestaltet werden. Also die Schrift belehrt uns über die Wahrheit. Sie unterrichtet uns über das, wohin Gott uns haben will. Sie zeigt uns das Ideal in Jesus Christus auf. Dann als nächstes haben wir in Vers 16 gelesen, dass die Schrift überführt, dass sie Schuld aufdeckt. Nehmen wir dieses Bötchen. Ihr seht, das Boot fährt in die falsche Richtung. Es ist nicht ausgerichtet auf das Ziel. Das kann auch in deinem Leben so sein, dass du auf andere Dinge ausgerichtet bist als auf Gott. Es kann durchaus sein, dass du andere Ziele verfolgst. Und wenn du die Schrift liest, dann wird die Schrift das aufdecken. Die Schrift wird aufzeigen, wo du dich ablenken lässt, wo du in eine falsche Richtung fährst, wo du eine verkehrte Denkrichtung hast, die dich in eine andere Richtung bringt. Sie wird aufzeigen, ja, wie du dich mit deinem Verhalten vor Gott schuldig machst. Die Schrift deckt Schuld auf, sie überführt. Das macht Gott mit dir. Ihr kennt alle ein Fernglas, ne? So ein kleines Gerät mit so zwei großen starken Linsen drin. Und wer richtig weit gucken will, der nimmt nicht ein Doppelfernglas, sondern ein Fernrohr, das richtig lang ist. Kann man zwar nur mit einem Auge reinschauen, aber da kann man etwas weiter sehen. Aber selbst wenn du auf deinem Lebensboot stehst und mit deinem Fernrohr in irgendeine Richtung schaust auf diesem Weltmeer, kannst du dich sehr schnell täuschen. Wir lesen im Sprüche, das Herz des Menschen ist trügerisch. Es kann dich sehr schnell täuschen. Deine Emotionen, deine Gefühle können dich sehr schnell irreleiten. Und insofern brauchst du ein zuverlässiges Werkzeug, das dir deine Position bestimmt. Wer weiß, welches Werkzeug die Seefahrer in früheren Zeiten, als es noch nicht digitale Kommunikation mit den Satelliten gab, wie die Seefahrer das früher gemacht haben. Weiß das jemand? Im bloßen Auge? Sternkarte und noch was? Ein Sextanten. Richtig, ne? Ein Sextant ist ja etwas, das den Horizont misst und dann den Winkel zum Stern und so weiter. Da kann man ganz genau die Position bestimmen. Und genau das macht die Schrift mit dir und mit mir, wenn wir sie lesen. Sie zeigt uns unsere Position auf dieser großen Weltkarte, auf der Karte unseres Lebens. Die Schrift zeigt uns, dass wir noch ziemlich weit weg vom Ideal sind, dass wir noch gar nicht so perfekt sind, wie wir eigentlich immer dachten, dass wir noch sehr viel an uns zu lernen haben, dass wir noch sehr viel aufzuholen haben, noch viele Meter gut zu machen haben. Aber dieser Sextant, dieses Messwerkzeug, die Schrift, zeigt uns auch nicht nur den Standort, sondern auch die Bewegung, die Richtung, in der wir uns bewegen. Und zeigt uns auf, dass wir manchmal in eine falsche Richtung gehen. Dass wir in eine falsche Richtung fahren, dass wir das Ziel auf der falschen Seite haben. Und die Schrift hilft uns dann aber auch, umzukehren, die Richtung zu wechseln, uns auszurichten auf das Ziel, eine Neuausrichtung zu machen. Da, wo wir uns verfehlt haben, wo wir vielleicht in einem Sturm des Lebens die Orientierung verloren haben, da, wo wir vielleicht so sehr von links und rechts von den Wellen bedrängt waren, dass sich unser Boot umgeschlagen hat in eine falsche Richtung, dass wir im Eifer des Gefechts, um im Sturm über Wasser zu bleiben, in diesem ganzen Manöver gegen die Wellen die Orientierung verloren haben. Da hilft uns die Schrift, dass wir uns wieder ausrichten. Sie gibt uns Mut, sie gibt uns Anlass zur Umkehr. Sie gibt uns, wie wir hier gelesen haben, sie gibt uns Zurechtweisung. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Das macht Gott mit seinem Wort. Durch seine Gnade erzieht er uns. Die Schrift sorgt dafür, dass wir Kraft haben, Mut haben, Motivation haben, den Richtungswechsel auch zu vollziehen. Dass wir nicht mittendrin aufhören und sagen, oh, das ist so schwer, mich umzudrehen, ich habe keine Lust mehr. Und dann sehen wir in die Schrift hinein und sagen, oh, das Ziel ist so herrlich mit Jesus, beim Herrn zu sein, von Gott gesegnet zu werden, Gott die Ehre zu geben, das ist, nein, ich bringe das zu Ende. Ich lasse die Sünde endgültig bleiben. Ich mache da nicht weiter. Ich breche mit alten Gewohnheiten. Ich schlage eine neue Richtung ein, eine Richtung auf den Herrn zu. Das können große, große Dinge im Leben sein. Das können auch ganz kleine Alltagsentscheidungen sein. Die Schrift hilft uns, umzukehren. Und als nächstes hilft uns die Schrift aber auch, auf diesem neu eingeschlagenen Kurs zu bleiben. Den Weg bis zur ewigen Herrlichkeit, bis zur ewig herrlichen Gemeinschaft mit Gott auch beizubehalten. Sie hilft uns in einem Leben in Gerechtigkeit, zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn wir in der Schrift lesen, hilft sie uns, den Kurs nicht aus den Augen zu verlieren, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Kurs zu halten. Und wenn dann mal eine kräftige Böe von der Seite kommt und uns abdriften lässt, dass wir doch unsere Richtung wieder auf das Ziel ausrichten. Und glaub mir, der Alltag ist bewegter als so ein Meer. Okay, ich habe jetzt ein Bild genommen mit einer absolut fast spiegelglatten Fläche. Das symbolisiert nicht gerade sehr das Lebensmeer. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Es gibt Tag für Tag Anfechtungen, Prüfungen, Herausforderungen. Und da hilft uns die Schrift. Die Schrift, im Großen und Ganzen können wir sagen, sie verändert. Und sie erzieht dich. So, ich denke, die meisten von uns hier werden ein Girokonto haben. Stimmt's? So, ein Girokonto ist ein Rein-Raus-Konto. Ich gehe davon aus, dass ihr das ziemlich genau im Blick habt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr einmal im Monat drauf guckt oder einmal in zwei Monaten. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, scheint auch sowas zu geben, ja. Dann formulieren wir das mal anders. Man sollte es im Blick behalten. Hat Vorteile, ja? Warum hat das Vorteile, wenn man das Girokonto im Blick behält? Weil man dann sieht, welche Ausgaben man hat. Weil man immer nachvollziehen kann, was kostet so mein Leben. Und vor allem kommt das auch wieder rein, was da rausgeht. Das sollte schon irgendwie, sollte sich das die Waage halten. Am besten sollte die grüne Seite überwiegen, also die Einkommensseite. Das wäre schon von Vorteil. Die meisten von uns, ich glaube, das darf ich doch sagen, die meisten von uns haben das dann doch sehr gut im Blick und bemühen sich, da diese Balance zu halten. Aber wisst ihr, im Alltag haben wir auch Aufwände, haben wir auch Dinge, bei denen wir viel Kraft brauchen, bei denen wir viel Mut und Engagement brauchen, manchmal Entschlossenheit, irgendeine Entscheidung zu treffen. Das ist so die Kostenseite auf dem Lebensgirokonto. Wenn du für die Einkommensseite auch sorgst, dann heißt das, du liest die Schrift. Du stärkst dich in Christus. Dann heißt das, du beschäftigst dich mit dem Wort Gottes, um gerüstet zu sein für den Alltag. Ich hoffe, dass es euch allen so geht, dass ihr hier auch die Übersicht behaltet. und nicht einmal in 2 Monaten überlegt, sondern dass ihr täglich dafür sorgt, dass Einnahmen und Ausgaben an der Ausgabenseite passt, dass ihr Kraft tankt, Motivation, Ausrichtung von der Schrift holt, immer wieder diese Korrektur, immer wieder diese Neuausrichtung, diese Motivation, dran zu bleiben, nach vorne zu gehen. Ja, und dann gibt es solche, die sind da sehr fleißig. Sie holen sich sehr, sehr viel Input aus der Schrift. Sie reichern sich an mit dem Wort Gottes. Sie benutzen den Sextanten ganz häufig und schreiben minütlich ein Logbuch. Aber sie ändern ihre Position nicht. Sie wissen ganz genau, wie das Ziel aussieht. Sie wissen sehr, sehr gut, wo sie hin müssen. Aber sie vollziehen diesen Schwenk nicht. Und sie bleiben nicht auf Kurs. Das wäre zu schade. Das wäre zu schade. Dann geht es demjenigen so, wie in Jakobus beschrieben wird, dieser Mann, der vor den Spiegel geht, da hineinschaut, entdeckt das Ergebnis, ne? Sein Gegenüber im Spiegel, dreht sich um, geht weg und hat schon wieder vergessen, wie er ausgesehen hat. Die Schrift soll in deinem Leben wirklich Taten bewirken. Es reicht nicht, einfach hier im Kopf eine Erkenntnis zu haben. Es muss umgesetzt werden. Es muss zusammengehören. In der Schrift lesen, aber sich auch von der Schrift bestimmen lassen. Lässt du eins weg, liest du nicht mehr in der Schrift und versuchst, religiöse Taten zu tun, dann drehst du dich auf der Stelle, weil du nur auf einer Seite ruderst. Liest du nur in der Schrift, aber setzt nie was um, dann drehst du dich in die andere Richtung. Aber du kommst nicht auf dein Ziel zu. Und deswegen gehört beides zusammen. Und da hilft dir die Schrift. In deinem geistlichen Alltag brauchst du Input und Output. Du musst lernen aus der Schrift und dann auch umsetzen. Und es ist wirklich die Schrift und nur die Schrift, die dir beides geben kann. Das kann dir kein Prediger geben. Das kann dir kein bester Freund geben. Das kann dir kein Motivationskurs geben. Diese geistliche Nahrung, die du brauchst, und diese Motivation, das in die Tat umzusetzen, das kann dir nur die Schrift geben. Sagen wir mal so wie Paulus, ist bei euch diese Ermahnung, ist bei euch diese Fülle in Christus, ist das jetzt alles vorhanden? Sagt Paulus, du setzt alles daran, meine Freude völlig zu machen. Ja, und dann soll es auch weitergehen. Stellt euch vor, ihr richtet euch aus, ihr tankt von der Schrift und nutzt das für euch selbst. Ihr werdet auferbaut in Christus. Und ihr habt so viel Input aus der Schrift, dass ihr immer voller werdet und immer voller werdet. David Platt sagt, solche Leute leiden an geistlicher Fettleibigkeit. Sie geben das nicht an andere weiter. Warum ich diesen Text hier aufgeführt habe oder gewählt habe, er zeigt so deutlich in Vers 17, die Schrift gibt dir das alles, damit ein Ziel erreicht wird. Nicht, dass du selbst herrlich wirst, nicht, dass du selbstgefällig dich vor Gott brüsten kannst, ich bin top, ich bin herrlich, ich bin perfekt, ich bin vollkommen. Nein, die Schrift gibt dir die Position, das Ziel, die Überweisung von die Schuldaufdeckung, die Umkehr und das Durchhaltevermögen, das gibt dir die Schrift zu einem bestimmten Zweck. Jetzt schauen wir mal alle gemeinsam in Vers 17. 2. Timotheus 3, Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet seid, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das Ziel dieses Einflusses der Schrift ist, dass du das weitergibst. Das Ziel ist, dass du nicht ein Gärfass wirst, das groß und dick und fett wird und irgendwann platzt, sondern das Ziel ist, dass du ein Rohr wirst mit zwei offenen Enden, voller Input aus der Schrift und voller Output auf deinen Nächsten. Jesus sagt, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da heißt es nicht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird dick wie ein Fass, sondern es wird durchfließen. Es wird durchfließen. In Johannes 7, Vers 38 steht das. Und das gute Werk, zu dem Gott dich bereitet hat, zu dem Gott dich völlig ausrüstet durch die Schrift, dieses gute Werk, das ist das, wenn du ein Werkzeug, ein gebrauchbares, nutzbares Werkzeug in seinem Plan bist, wenn Gott mit dir in seinem Plan weiterkommt, in seinem Wirken weiterkommt, wenn seine Ehre durch dich groß gemacht wird. Kannst weitermachen. Und dafür, das heißt, Gott benutzt dich als motivierendes Beispiel, als motivierendes Vorbild für andere. Er möchte durch dich den Leib Christi aufbauen. Das andere Glied soll auch profitieren von der Gesundheit dieser Hand. Die Beine sollen profitieren von der Gesundheit dieser beiden Hände. Wenn die Beine stürzen, strecken sich die Hände aus und stützen den Leib, damit er nicht auf die Nase fällt. Alle Glieder sollen voneinander profitieren. Und Gott nutzt dich für andere. In 1. Timotheus 1, Vers 5, da heißt es, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Hier haben wir das Beispiel von Timotheus. Paulus ermutigt den Timotheus und sagt, gib das weiter. Gott öffnet dir durch die Schrift oder bereitet dich durch die Schrift vor, damit du gute Werke tun kannst. Gib das den Leuten weiter. Vergiss nicht, sagt er ganz von Anfang an in seinem Brief, vergiss nicht, woher du das hast. Ja, wir haben es ja auch gelesen in 2. Timotheus 3, Vers 14. Du weißt ja, wovon du das gelernt hast. Du weißt ja, dass du von Kindheit auf mit diesen Schriften vertraut bist. Und wer war es, der das dem Timotheus weitergegeben hat? Das war seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois. Diese beiden Frauen waren ein Vorbild für Timotheus im Ausleben der Schrift. Sie haben auf ihrem Weltmeer, auf ihrem Lebensmeer, haben sie erfolgreich sich immer wieder an die Schrift orientiert. Das hat Timotheus gelernt bei ihnen. Und er sollte diesem Beispiel folgen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das Beispiel von Titus. Titus 2, Vers 5b bis 8a. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten, halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Also auch Titus wird genau zu demselben Handeln bewegt von Paulus wie auch Timotheus. Die Schrift, die dir geöffnet wurde, das sollst du ausleben, du sollst ein Vorbild sein. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, Folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Also schaut, wie ich Christus nachfolge, wie ich mich an Christus orientiere. Nimmt das als Muster und folgt mir nach. Lebt das in eurem eigenen Leben aus. Macht das praktisch auch. Folgt Christus nach. Titus 3, Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort, nämlich das Wort des Evangeliums von der Gnade Gottes. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und Titus 3, Vers 14. Überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Titus sollte, nachdem er selbst fest im Umsetzen der Schrift war, anderen ein Vorbild sein. Ich habe das dargestellt mit diesen vielen anderen Schiffchen, die neben dir her auch auf dem Meer unterwegs sind. Du hast gelernt, mit der Schrift dich auf Christus auszurichten. Jetzt hilf den anderen auch. Behalte diesen Strom des Lebens nicht in dir allein. Werde nicht voll von dir selbst, sondern gib es weiter. Lass die Ströme lebendigen Wassers durchfließen auf den Nächsten. Lass die anderen auch davon profitieren. Ja. Und jetzt wird's spannend. Wenn du dem anderen helfen willst, da denkst du vielleicht, ja, okay, der andere muss dich auch erstmal helfen lassen, oder? Da fängt's an. Sei zuerst ein Vorbild darin, dir helfen zu lassen. Zeige dem Nächsten, dass du selbst Hilfe brauchst, dass du nicht Gott auf Erden bist. In diesem Prozess kannst du eins weitermachen? In diesem Prozess, den du selbst durchmachst, da verlangt es dir einiges an Demut ab. Stimmt? Also erkennen, dass du in manchen Dingen in die falsche Richtung gehst, den Mut zur Umkehr zu haben und dann dran zu bleiben auf dem Weg, der anders ist als das, was du vorher gemacht hast, nämlich ausgerichtet auf Christus. Das erfordert von dir Demut, das erfordert von dir Hingabe, das erfordert von dir Gehorsam gegenüber Gott. Okay, du gestehst Gott das zu, dass er in deinem Leben zu sehen bekommt, dass du hier in dem einen oder anderen Punkt nicht richtig liegst. Aber glaub mir, es erfordert noch mehr Demut, diesen Prozess vor deinem Nächsten offen zu legen. Ehrlich und offen dem Nächsten gegenüber zu zeigen, du brauchst Hilfe, du brauchst Ausrichtung, du bist nicht perfekt. Der Gemeinde zu sagen, wisst ihr was? Ich habe hier einen Kampf gegen Sünde A, B oder C. Helf mir mit Beten. Ich komme nicht zurecht. Das erfordert noch mehr Demut. Aber das ist der Anfang dazu, dass du dem Nächsten helfen kannst. Lebe ihm vor, dass du hilfsbedürftig bist, dass du Hilfe anderer brauchst. Wenn du erwartest, der andere soll sich dir gegenüber öffnen und du kommst als der perfekte Seelsorger zu ihm, dann wirst du scheitern, weil das passiert nicht. Dann kommst du von oben herab und der andere ist weit unter dir. So der kleine, unperfekte, hilfsbedürftige Mensch, das arme Schäfchen und du, der starke Adler von oben. Das funktioniert nicht. Wir sind Glieder an einem Leib. Keiner ist größer als der andere. Jeder hat dieselben Herausforderungen, sich selbst zu demütigen, sich selbst vor Gott zu öffnen, sich selbst zurechtweisen zu lassen. Und Hilfe am Nächsten fängt da an, dass du ein Vorbild bist in jedem einzelnen dieser Schritte. Dass du vorlebst, Gott zu erkennen, dass du mit dem Nächsten zusammen in der Bibel liest, dass du mit dem Nächsten zusammen in der Schrift studierst, über Gottes Größe, über seine Wundertaten, über seine Gnade an uns redest, dass das Gottesbild, das du aus der Schrift verstanden hast, deinen Nächsten auch ergreift, dass der Nächste auch ergriffen wird von Gott, von der Herrlichkeit des Evangeliums, von der durchtragenden Kraft des Evangeliums. Aber auch, dass der Nächste an dir sieht, im zweiten Schritt, wie die Schrift dich überführt in deinen Fehlern. Wenn du da stehst, als perfekter Mensch, dich hinter deinem religiösen Panzer zurückziehst und in der Gemeinde ein perfektes Bild abgibst und keiner sieht, dass du verletzlich, schwach und hilfsbedürftig bist, kannst du auch nicht erwarten, dass der andere sich öffnet. Öffne du dich zuerst, schenke anderen Vertrauen. Du wirst sehen, es kommt Vertrauen zurück. Das ist die Art, wie Glieder untereinander sich gegenseitig erbauen. Ein Glied tut dem anderen Handreichung zur Erbauung des Leibes. Du fragst den Nächsten bezüglich seiner Position: Wie geht es deinem Herzen? Wie sieht dein Kampf aus, dein Glaubenskampf? Wie stehst du da? Und das ist nicht einfach eine reine formelle Floskel. Ah ja, okay, gut, alles in Ordnung. Sondern da steckt echtes Interesse dahinter. Da ist echte Hingabe. Da ist wirklich volles Mitleben da. Mitleiden. Da ist Mitfreuen da. Du wirst vielleicht beim Nächsten erfahren, dass er ein erfolgreiches Erlebnis hatte. Und du wirst merken, Mensch, da kann ich doch mit dem anderen mitfeiern. Ich kann mich mit ihm mitfreuen. Der hat wochenlang für eine Klausur gelernt, jetzt hat er sie endlich bestanden und dann noch gut. Lass uns mitfreuen. Wir freuen uns mit Georg an dieser Stelle, ist ganz herzlich. Aber es gibt auch andere Situationen. Und von der hast du vielleicht noch nichts mitbekommen, weil deine Kommunikation mit dem Nächsten sehr oberflächlich oder sehr selten ist. Und wisst ihr, was das heißt, Geschwister? Ein Leib muss ständig verbunden sein. Wir brauchen ständigen Austausch, wir brauchen ständige Kommunikation, wir brauchen ständige Verbindung. Wenn wir einander unterstützen sollen und unterstützt werden wollen, brauchen wir diese Verbundenheit. Wir brauchen Gemeinschaft, Austausch. Wenn wir das weglassen, dann sind wir ein obduzierter Körper. Der Arm liegt irgendwo in Gummersbach, der Fuß liegt irgendwo in Marienheide. Per WLAN können sie nicht verbunden werden. Naja, dann. Wir haben uns vielleicht noch in irgendeiner Tüte konserviert, kaltgestellt, bis der OP-Arzt kommt und das zusammenfliegt. Naja, Scherz beiseite, ihr versteht, was ich meine. Der Leib muss leben. Er muss zusammengehören. Er kann nicht anders als zusammenzugehören. Was hast du erlebt? Wie geht es dir damit? Welche Herausforderungen hast du? Wo kann ich dich unterstützen? Wo kannst du Hilfe brauchen? Wo kann ich mit dir beten? Komm, lass uns jetzt beten. Das ist etwas, was Tag für Tag notwendig ist, um diese Position gegenseitig zu klären. Schau mal, diese ganzen Schiffchen, die da alle mit unterwegs sind, die fahren auch alle in die falsche Richtung und haben das noch nicht gemerkt. Vielleicht haben wir eine gemeinschaftlich falsche Ansicht über manche Dinge. Und der Trend der Welt geht dahin. Die Strömung geht dahin. Und wir müssen uns anhand der Schrift klar machen, wo ist das Ziel? Wo müssen wir hin? Diesen Sextanten miteinander benutzen. Miteinander darum ringen, dass wir Christus erkennen. Dass wir die Wahrheit erkennen in der Schrift. Wir lesen in Galater 6, Vers 1 und 2, Brüder, wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also wenn du vom Geist Gottes geleitet wirst, wenn du in diesem ständigen Neuausrichtungsprozess bist, und wir haben das in den letzten Predigten gehört, das nennt die Bibel Heiligung. Wenn du in diesem Heiligungsprozess lebst, nimm den anderen mit. Hilf ihm auch, dass er auf Christus ausgerichtet wird, dass er umkehrt, wo es nötig ist, dass er Hilfe bekommt, wo es nötig ist. Ich freue mich, wenn ich höre, dass ihr euch morgens vorm Aufstehen Zeit nehmt, mit dem anderen joggen zu gehen. Ja, ganz früh morgens, um Gemeinschaft zu haben, miteinander zu reden, sich auszutauschen. Wenn ihr euch spätabends trefft, um gemeinsam in der Bibel zu lesen, Dinge durchzubeten, zu durchzuringen, bis eine Hürde überwunden ist. Das ist wirklich ein Miteinander in dem Leib Christi. In all dem sollst du ein Vorbild sein. Ein Vorbild bedeutet, selbst darin leben und nicht nur allein darin leben. Miteinander. Nimm den anderen mit. Halte die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes fest. Bleib ständig im Bibellesen und im Selbstreflektieren. Motiviert euch gegenseitig immer wieder, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und dort, wo der Alltag mit einer kräftigen Welle von der Seite das Schiffchen vom Kurs gebracht hat, helfen wir uns gegenseitig wieder, uns neu auszurichten. Wieder auf das Ziel ausrichten. Denn so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, wenn einer die Lasten des anderen trägt. Und dazu erzieht uns die Schrift. Dazu belehrt uns die Schrift. Dazu überführt uns die Schrift. Dazu weist sie uns zurecht. Dazu erzieht sie uns in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Das ist kein Ego-Trip. Das ist eine Gemeinschaft. Ein Gemeinschaftswerk, an dem Gott verherrlicht werden soll. Lasst uns gegenseitig mitnehmen. Wenn einer hinkt, stolpert, liegen bleibt, lasst uns rangehen, anpacken, helfen, stützen, tragen. Und das wird jeder brauchen. Keiner von uns ist perfekt. Ich falle hier, du fällst dort. Aber wenn ich falle und du mich stützt, kommen wir beide weiter. Und wenn du hier fällst und ich dich stütze und trage, kommen wir auch beide weiter. Aber wenn du mich hier liegen lässt und du dort fällst, weil du alleine weitergegangen bist und ich liege immer noch hier, dann bleibst du hier auch liegen. Wir brauchen einander. Wir brauchen diese Unterstützung. Wir brauchen Motivation aus der Schrift. Einander ein Vorbild sein. Und es wird kein ein perfektes Vorbild sein. Aber wir können uns immer wieder neu motivieren. Und dazu brauchen wir diese Gemeinschaft. Ich möchte abschließen mit dem Schlusssatz. Sei ein Vorbild und Motivator auf Christus hin. Paulus sagt einmal zu den Korinthern in seinem zweiten Brief etwas sehr Schönes, 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Er sagt, ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern aus dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ein offener Brief für den Nächsten. Eine Motivation für den Nächsten. Hoffentlich keine Bremse. Ich fasse zusammen. Gott nutzt Glieder als Werkzeug zur Erbauung des Leibes. Gott bereitet dich für diesen Einsatz vor, und zwar durch die Schrift. Und das Letzte, Gott möchte dich für andere als motivierendes Vorbild gebrauchen.